Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Ukraine-Konflikt hat heute den Auftakt der OSZE-Konferenz in Hamburg bestimmt. Dabei prallten erneut die gegensätzlichen Positionen aufeinander. Überlagert wurden die Beratungen der Außenminister durch die dramatische Lage in der syrischen Stadt Aleppo. Außenminister Steinmeier warnte bei dem Treffen vor einer neuen Rüstungsspirale in Europa. Zugleich hob er die Rolle der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Brückenbauerin zwischen Ost und West hervor.
Die OSZE ist die einzige sicherheitspolitische Organisation, in der sowohl die USA, Kanada und außerdem Kosovo alle Länder Europas vertreten sind, als auch die Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die Mongolei. Insgesamt sind es 57 Teilnehmerstaaten. Die OSZE hat sich der Friedenssicherung und dem Konfliktmanagement in allen teilnehmenden Staaten verschrieben, sowie dem Schutz der Menschenrechte, zum Beispiel freie Wahlen und Pressefreiheit. Ziel ist auch die engere Zusammenarbeit, etwa in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Umwelt.
Ein Nebelhorn als Hinweis auf das Ende der Redezeit, einer der wenigen heiteren Momente heute. Ansonsten dürfte Gastgeber Frank-Walter Steinmeier das Lächeln schwer gefallen sein. Immer wieder wurden tiefe Gräben sichtbar, vor allem beim Hauptstreitpunkt der Ukraine.
Waffenstillstandsvereinbarungen werden mehr als Empfehlungen behandelt, aber nicht als wirkliches Gebot. Und sie werden tagtäglich verletzt. Dieser Zustand ist mehr als ernüchternd und ich will deutlich sagen, er ist für mich auch inakzeptabel.
OSZE-Beobachter berichten von unerträglichen Zuständen in der Ostukraine. Tausenden Menschen droht ein Winter ohne Heizung und Strom. Der Friedensprozess ist ins Stocken geraten. Die Ukraine macht Russland dafür verantwortlich. Die europäische Sicherheitskrise wurde durch Russlands bewaffnete Aggression ausgelöst und sie geht weiter. Russlands Außenminister Sergei Lavrov wies die Vorwürfe zurück und forderte den Westen auf, seine so wörtlich martialische Rhetorik aufzugeben. Wenn wir einen politischen Dialog wollen, müssen wir aufhören, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen oder Ultimaten zu stellen. Am Rande der Konferenz traf sich Lavrov mit US-Außenminister John Kerry. Dieses Mal das Thema, eine Feuerpause für die umkämpfte syrische Stadt Aleppo. Nach Angaben von Lavrov hat das syrische Militär seine Einsätze vorerst gestoppt, um Zivilisten die Möglichkeit zu geben, die Stadt zu verlassen. Beim traditionellen Gruppenfoto fehlte Kerry. Der US-Außenminister ist bereits nach Paris weitergereist. Dort soll es am Samstag weitere Syrien-Gespräche geben.
Angesichts der katastrophalen Bedingungen für die Zivilbevölkerung haben die Vereinten Nationen heute zu einer sofortigen Waffenruhe in der nordsyrischen Stadt Aleppo aufgerufen. Eine Feuerpause sei dringend notwendig, erklärte der zuständige UN-Berater Egelan in Genf. Derzeit liefen flüchtende Zivilisten Gefahr, zwischen die Kriegsparteien zu geraten oder von Heckenschützen getroffen zu werden.
Tausende warten hier am Morgen im Zentrum Aleppos. Sie wollen raus aus dem Ostteil, der von der syrischen Armee belagert wird. Jede Stunde schlägt schweres Artilleriefeuer ein, zudem hungern die Menschen seit Monaten. Gott sei Dank kommen wir jetzt endlich raus auf einem sicheren Weg. Doch sie werden nicht in den Westteil Aleppos gelassen, sondern umgeleitet an den Stadtrand. Dort sind sie nun erst einmal in Sicherheit, die kranken, traumatisierten, ausgehungerten Menschen. Und von hier werden sie weitertransportiert in die Nähe von Jibrin, circa 20 Kilometer entfernt von Aleppo. In dem provisorischen Flüchtlingslager reichen russische Soldaten Fleisch und Reis. Für die Menschen aus Ost-Aleppo die erste eiweißhaltige Mahlzeit, die sie seit Monaten gegessen haben. Die Botschaft, Russland steht nicht nur für Bomben aus der Luft, für das verbündete Assad-Regime, sondern auch für humanitäre Hilfe. Bilder, die auch das russische Fernsehen in die Welt schickt. Als die Kampfjets ihre Bomben abwarfen, haben wir im Treppenhaus unter den Stufen Schutz gesucht. Ich hatte Angst. Vor allem die Kinder sind durch das heftige Bombardement völlig verstört. Hier ist auch am Abend schweres Artilleriefeuer zu hören, ungeachtet der russischen Erklärung, die Angriffe seien unterbrochen, damit die Menschen aus dem Kampfgebiet geschleust werden können. Die Zivilisten in Ost-Aleppo hoffen auf eine dauerhafte Feuerpause. Die Vereinten Nationen fordern dies. Aber der syrische Präsident hat dies erneut abgelehnt mit der Begründung, der Sieg in Aleppo sei eine Wende im Krieg, der entscheidende Schritt, den Konflikt zu beenden. Inzwischen kontrollieren Assads Truppen 80% von Ost-Aleppo. Ein schneller Sieg scheint möglich und den will er sich offenbar nicht nehmen lassen.
Flüchtlinge, die von Griechenland aus in andere EU-Staaten weiterreisen, sollen ab Frühjahr 2017 wieder zurückgeschickt werden können. Die Zustände im griechischen Asylsystem hätten sich gebessert, erklärte die EU-Kommission in Brüssel. Sie forderte dennoch weitere Änderungen, etwa eine angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, insbesondere im Winter. Damit soll das sogenannte Dublin-Verfahren schrittweise wieder anlaufen, das seit 2011 ausgesetzt war. Danach ist in der Regel derjenige EU-Staat für einen Flüchtling zuständig, in dem dieser das erste Mal europäischen Boden betreten hat. Im Streit zwischen Bund und Ländern über die geplante Finanzreform ist noch keine Lösung in Sicht. Zur Stunde loten die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin die Chancen für eine Einigung aus. Im Zentrum der Länderkritik steht der Gesetzentwurf von Finanzminister Schäuble. Ihm wird vorgeworfen, die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes auf Kosten der Länder erweitern zu wollen.
Ausnahmsweise sind sich die Demonstranten draußen mit dem Ministerpräsidenten drinnen einig. Beide fürchten eine Privatisierung von Autobahnen. Die Länderchefs gingen allerdings davon aus, dies bei den Gesprächen im Oktober mit dem Bund schon ausgeschlossen zu haben. Sie werfen nun Finanzminister Schäuble vor, mit immer neuen Vorschlägen, auch für Grundgesetzänderungen, weit über die Bund-Länder-Vereinbarungen hinauszugehen. Sie betonen,
dass wir aufpassen müssen, dass wir bei dem Kompromiss, den wir erreicht haben im Oktober, jetzt nicht dazu kommen, dass wir eine völlig neue Staatsarchitektur bekommen über Grundgesetzänderungen, die weit tiefer reingreifen in die Kompetenzen der Länder.
Etwa beim Schuldenabbau oder der Digitalisierung in der Verwaltung will der Bund im Gegenzug für seine Finanzhilfen mehr Mitspracherechte haben. Und auch die Bildung könnte betroffen sein, fürchten die Länderchefs.
Da haben wir uns vereinbart, dass der Bund Bildungsinfrastruktur fördern kann, also Schulbauten neu machen kann. Und plötzlich müssen wir mit dem Bund darüber diskutieren, ob er auf Bildungsinhalte, wie weit er darauf Einfluss nehmen kann. Und das ist natürlich völlig unmöglich. Da ist niemals die Rede von gewesen.
Ein weiteres Thema der Verhandlungen im Kanzleramt ist die Einrichtung einer neuen Behörde, die alle Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern koordinieren soll. Die Bundesländer fordern eine Personalstärke von mehreren hundert Mitarbeitern. Über die Ausstattung und die Zuständigkeiten wird noch verhandelt.
Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, wegen mutmaßlicher Versäumnisse im VW-Abgasskandal. Die Brüsseler Behörde wirft der Bundesregierung unter anderem vor, VW nicht für die Manipulation von Schadstoffwerten bei Dieselautos bestraft zu haben. Am Ende des Verfahrens könnte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof stehen.
Es ging heute viel um Paragraphen in Brüssel, so sehr, dass dahinter fast der Kern des Problems verschwand. Europas Luft wird vergiftet, weil Autobauer betrügen und weil Behörden bislang keinerlei Strafen dafür verhängt haben. Die EU-Kommission in Brüssel wirft der Bundesregierung zudem vor, sie halte die Testergebnisse zurück, die sie selbst nach dem VW-Skandal gemacht hat. Tests mit komplizierten, aber brisantem Inhalt.
Teil des Berichts sagt, dass etliche andere Automobilhersteller auch Abschalteinrichtungen benutzen, zum Beispiel Thermofenster oder Timers. Aber die deutschen Behörden finden, dass das legitim ist, weil diese notwendig sind, um den Motor zu schützen.
Thermofenster, Timer. Im Klartext heißt das, auch jetzt fahren in Deutschland noch Fahrzeuge, die das Abgas nicht richtig reinigen. Offiziell, weil sonst der Motor kaputt geht. Die Bundesregierung erklärte heute nur schriftlich, dass sie diese Ausnahmen künftig einschränken will. Kein Wort aus Berlin allerdings dazu, ob und welche Strafe womöglich noch gegen VW verhängt wird. Bislang verlangt Verkehrsminister Dobrindt nur, die Autos zu reparieren.
Er hat geltendes Recht nicht in Deutschland umgesetzt. Er hat die Autokonzerne nicht entsprechend kontrolliert, nicht Sanktionsmechanismen eingeführt. Dem Verkehrsminister ist der Gesundheitsschutz in Deutschland scheinbar vollkommen egal.
Europa macht nun Druck in Sachen Abgasskandal. Die wichtigste Frage, bleibt es dabei, dass VW die Autos nur umrüsten muss oder kommt womöglich doch noch ein Bußgeld obendrauf? Wenn Berlin das nicht jetzt entscheidet, dann vielleicht eines Tages der Europäische Gerichtshof.
Auch bei der VW-Tochter Porsche werden nun mögliche Manipulationen von Verbrauchsangaben geprüft. Das Kraftfahrtbundesamt erklärte, der Sachverhalt werde mit Blick auf die sogenannte Lenkradkennung untersucht. Dadurch können Fahrzeuge Messungen auf dem Prüfstand erkennen und die Abgasreinigung gegenüber dem Normalbetrieb erhöhen. Porsche in Stuttgart wies den Verdacht zurück. Die Lenkradkennung werde nicht verwendet, um Abgaswerte auf dem Prüfstand zu beeinflussen.
Michael Müller ist wieder zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden. Bei der Abstimmung bekam der SPD-Politiker im ersten Wahlgang 88 der 158 Abgeordneten Stimmen, viel weniger als seine Koalition Sitze hat. Müller steht nun an der Spitze der bundesweit ersten von Sozialdemokraten geführten rot-rot-grünen Landesregierung. Bisher hatte Müller mit der CDU regiert.
Die Europäische Zentralbank will ihr Programm zur Stützung der Konjunktur weiter fortsetzen. Der EZB-Rat entschied heute, die umstrittenen Anleihekäufe bis Ende 2017 zu verlängern. Der monatliche Umfang wurde allerdings verringert. Notenbankpräsident Draghi verwies auf gestiegene politische Unsicherheiten in der Eurozone, unter anderem durch die Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden im kommenden Jahr.
Er lächelte, doch selten war Mario Draghi so angespannt wie heute. Im EZB-Rat wurde die Verlängerung des Anleihekaufprogramms kontrovers diskutiert. Im März 2015 eingeführt, sollte es immer weiter fallende Preise, also eine Deflation, verhindern. Die Risiken einer Deflation haben sich deutlich verringert. Aber die große Unsicherheit, die hält weiter an. Und zwar überall. Draghi spielte damit auf die Unsicherheiten nach den US-Wahlen, aber auch auf die aktuelle Regierungs- und Bankenkrise in Italien an. Die Konjunktur im Euroraum habe sich verbessert, laufe aber immer noch schleppend. Nun wird die EZB also bis Ende nächsten Jahres frisches Geld drucken und dafür bis Dezember Anleihen kaufen. Damit will sie die Wirtschaft und die Inflation ankurbeln. Kritiker warnen vor den Folgen.
Diese Politik hilft natürlich den hochverschuldeten Ländern im Süden der Währungsunion, beispielsweise Italien. Aber sie hat natürlich massive Nebenwirkungen. Sie nimmt Reformdruck von diesen Ländern und ist natürlich auch ein Problem für die Sparer in Deutschland.
Statt 80 Milliarden Euro pumpt die EZB ab April 60 Milliarden pro Monat in die Finanzmärkte. Einige Anleger sehen darin bereits den Beginn vom Ende der lockeren Geldpolitik. Doch Mario Draghi wies das heute kategorisch zurück. Die EZB werde so lange Anleihen kaufen, wie notwendig.
Mit der heutigen Entscheidung wollen die Währungshüter noch länger eine Medizin verabreichen, die den Euroraum wieder auf die Beine bringen soll. Doch ob diese Medizin tatsächlich wirkt, ist mehr als umstritten.
Die Welt-Naturschutzunion IUCN hat die Giraffe auf die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten gesetzt. Weltweit sei der Bestand der Giraffen auf 100.000 gesunken, mahnten die Tierschützer auf der UN-Artenschutzkonferenz im mexikanischen Cancun. Vor 30 Jahren seien es noch 60.000 Tiere mehr gewesen. Bislang galten Giraffen nicht als gefährdet. Inzwischen werden aber auch sie aus ihrem Lebensraum verdrängt oder von Wilderern getötet.
Sie ist ein majestätisches Tier, die Giraffe, größtes Landtier der Erde. Und offenbar vom Aussterben bedroht. Eine der Ursachen, der Mensch, vor allem Farmer, machen den Giraffen den Lebensraum streitig. Und immer häufiger müssen Ranger die Tiere vor Wilderern schützen.
Giraffen werden meistens für ihr Fleisch gewildert. Es sind einfach große Tiere und sie sind sehr einfach zu jagen. Eine Giraffe, wenn man schon mal eine Giraffe in der freien Wildbahn gesehen haben, die stehen einfach da und gucken einen an. Also es ist kein Problem, eine Giraffe zu töten. Und sie haben einfach sehr viel Fleisch. Wenn man ein Dorf füttern möchte oder eine Armee, ist eine Giraffe einfach ein gutes Opfer.
Bisher galten Giraffen als nicht gefährdet. Doch nun scheint es, dass für den Erhalt mancher Giraffenarten Zoos wie hier in Johannesburg wichtig werden könnten. Selbst für viele Experten ist der drastische Rückgang der Giraffenpopulation überraschend. Und sie sagen, der Erhalt der Tierart ist möglich, aber schwierig. Es steht schlecht um die Giraffe, wir müssen etwas tun, sagt dieser Zoologe. Leider ist der Mangel an Lebensraum das Hauptproblem. Es hilft nichts, wenn wir wieder für mehr Tiere sorgen, die dann aber nicht wissen, wohin. Es gäbe also Hoffnung, aber nur, wenn mehr getan werde, als nur den Schutz vor Wilderern zu verstärken. Manche Regionen Afrikas bräuchten schlicht mehr Naturreservate.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. Dezember.
Im Süden bleibt es unter Hochdruckeinfluss überwiegend freundlich. Ansonsten sorgen tiefer Luftdruck und feucht-milde Luft für wechselhaftes Wetter. Im Norden gibt's heute Nacht viele Wolken, ab und zu regnet es, weiter südlich abseits des Nebels oft klar. Morgen reichen die Wolken bis in die Mitte und bringen stellenweise Regen, sonst scheint neben lokalen Nebelfeldern häufig die Sonne. Im Südosten heute Nacht bis -6, in Nordfriesland bis +8 Grad. Morgen 1 Grad in der Oberpfalz, am Niederrhein bis 12 Grad. Am Samstag im Norden etwas Regen, sonst abseits der Nebelfelder recht freundlich. Am Sonntag im ganzen Land wechselhaft, in der Nordosthälfte windig. Die neue Woche beginnt überwiegend durchwachsen. Im östlichen Bergland ist auch Schnee dabei.
Um 22.15 Uhr melden wir uns wieder mit den Tagesthemen. Kann Diplomatie das Sterben in Syrien stoppen? Ingo Zamperoni im Gespräch mit Bundesaußenminister Steinmeier. Außerdem die neuesten Zahlen des ARD-Deutschland-Trends. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.